Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht wundern, da das Thema der heutigen Folge, der Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2026, sich terminlich mit der IFAD überschneidet, haben wir diese Folge um eine Woche vorgezogen, da wir inhaltlich auch kurz über die IFAD sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge schauen wir uns einmal den brandaktuell veröffentlichten Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft für 2026 an und sprechen mal ein bisschen über die Inhalte und was wir da alles Interessantes erfahren werden. Das tue ich wie immer nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste mir zugeschaltet. Das sind einmal Yannick Mold, Projektleiter bei der Prognos AG und Dr. Niklas Heller, Bereichsleiter bei der Infa GmbH. Yannick und Niklas, hallo erstmal, herzlich willkommen im Podcast.
Hi. Hallo Marvin, hi.
Ja, der Statusbericht ist ein sehr langes und ausführliches, detailliertes Dokument mit Themen zur Kreislaufwirtschaft. Und ich denke, dass viele unserer Zuhörenden den Statusbericht wahrscheinlich aus den vergangenen Jahren kennen, aber eben nicht alle. Deswegen dachte ich, wir starten mal mit einer kurzen Zusammenfassung und können vielleicht mal darüber sprechen, was der Bericht eigentlich genau ist und was ihn so besonders macht. Yannick, vielleicht möchtest du einfach mal uns einen kurzen Rundumschlag geben. Was ist der Bericht, was können wir erwarten und was ist das Besondere?
Gerne. Ja, also wie in den Vorjahren auch schon, das ist ja jetzt der vierte Bericht, 2018, 2020, 2024 und jetzt 2026, ist der Bericht wieder vollgepackt mit allerlei spannenden Informationen rund um die deutsche Kreislaufwirtschaft. Vielleicht kurz zum Konsortium. Wir haben das, also wir Prognos gemeinsam mit Infa und Inzin in der Hauptbearbeitung erstellt. Die Partner bei diesem Statusbericht waren insgesamt 15 Verbände der Kreislauf- und Abfallwirtschaft, darunter der BDE, BVSE, VKU, VDMA, ITAT und natürlich auch die DGAW. Plus die IFAD, also die Messe München. Und geben in dem Bericht jetzt wieder einen Marktüberblick und haben uns auch so ein paar Spezialthemen nochmal rausgepickt. Grundsätzlich ist der Bericht oder informiert der Bericht die Zielgruppen Politik, Wirtschaft, Medien und interessierte Fachöffentlichkeit. Das heißt, es ist eine relativ breite Zielgruppe, die wir da adressieren. Und er soll im Prinzip innerhalb von 5 Kapiteln einmal darstellen, was sind die derzeitigen und künftigen Aufgaben, was sind die Leistungen, die die Kreislaufwirtschaft erbringt und was sind auch die Ziele der deutschen Kreislaufwirtschaft.
Ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, den Bericht selbst einmal zu lesen, denn er ist wirklich umfangreich und gibt hervorragenden Einblick in die Kreislaufwirtschaft. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt. Genauso, wer noch mehr zu Yannick Mold und Niklas Heller wissen möchte, kann auch gerne mal in die Shownotes gucken. Also gerne einmal reinschauen. Yannick, du hast es gerade schon gesagt, also es gibt einige Spezialthemen, hast du, glaube ich, gesagt, aber grundsätzlich im Überblick, wie auch die Berichte der vergangenen Jahre, gibt es erstmal Zahlen zur deutschen Kreislaufwirtschaft. Das sind zum Beispiel Abfallaufkommen aus privaten Haushalten, aber auch Industrie und Gewerbe. Wir haben Marktanteile kommunaler und privater Entsorgungsunternehmen und viele, viele weitere Statistiken. Also ich habe hier wirklich nur zwei Beispiele exemplarisch herausgepickt. Kannst du vielleicht mal beschreiben, ob dir bei der Analyse und überhaupt bei diesem ganzen Datenschatz etwas Besonderes aufgefallen ist? Gab es vielleicht Überraschungen der deutschen Kreislaufwirtschaft?
Grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, dass die Kreislaufwirtschaft aktuell keine ganz großen Überraschungen für uns bereitet im Vergleich zum letzten Bericht. Es ist ja auch ein relativ kurzer Zeitraum gewesen, jetzt 2 Jahre. Und genau, die Branche ist in vielen Bereichen dann auch relativ träge. Das heißt, Veränderungen schlagen sich jetzt nicht so schnell durch. Es hat, wenn wir uns die Abfall- oder das Abfallaufkommen angucken, da hat es eben kaum Veränderungen gegeben in diesen wesentlichen Kennwerten. Wenn wir die Entwicklung der Abfallmengen uns angucken, also gerade bei LVP, Glas und PPK sind die Mengen leicht rückläufig. Wir haben das große Gesamtabfallaufkommen, was relativ konstant bleibt. Das hat sich aber auch die letzten 30 Jahre im Prinzip kaum verändert. Also da liegen wir immer so bei 400 Millionen Tonnen und auch 2023, da ist es ein bisschen geringer ausgefallen, da sind es 377 Millionen Tonnen. Der größte Anteil macht auch nach wie vor der Bau- und Abbruchbereich aus mit knapp 200 Millionen Tonnen, der eben vor allem sehr stark konjunkturell abhängig ist. Das heißt, die Mengenreduktionen, die wir hier haben, sind eben auf die konjunkturelle Situation zurückzuführen.
Genau, ich ergänze gerne noch. Eine Sache hat mich schon ein bisschen überrascht. Gerade bei neuen Technologien, die so langsam Einzug in die Abfallwirtschaft erhalten, beobachten wir ja eigentlich seit Jahren, wie sowas dann ganz langsam kommt und sich aufbaut. Und darüber haben wir auch in den vergangenen Statusberichten schon berichtet. Jetzt bei KI ist das irgendwie so ein anderes Thema. Beim letzten Statusbericht war das noch gar kein Thema. Und jetzt ist das irgendwie in aller Munde direkt und auch in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Also ich sehe hier eine große Offenheit der Branche dies gegenüber, das auch auszuprobieren. Und das überrascht mich dann jetzt vielleicht dann schon ein bisschen.
Absolut. KI ist sowieso so ein Thema, da bin ich persönlich auch sehr gespannt darauf, wie sich das weiterhin entwickeln wird. Also sagen wir mal, es gibt einen Bericht 2028. Da fände ich mal echt interessant, wie wir auf das Thema KI zurückgucken. Ob sich das tatsächlich so weiterentwickelt, wie das viele erwarten, ob das wieder rückläufig sein wird, da bin ich sehr gespannt drauf.
Oder ob die KI
Janik,
den Bericht schreibt.
ja, ich hoffe nicht.
Ich auch nicht.
Ich hoffe nicht, genau.
Das kommt nicht
Janik,
so.
ich glaube, du wolltest noch etwas ergänzen.
Genau, also erstmal, ich gebe euch völlig recht zum Thema KI. Das ist etwas, was einen neuen Schwerpunkt auch ausmacht in dem Bericht. Grundsätzlich kann man auch noch festhalten, dass die Anzahl der Behandlungs- und Entsorgungsanlagen etwas rückläufig ist. Wenn wir das mit dem Jahr 2023 vergleichen, da haben wir ungefähr 770 Anlagen weniger, was ja aber vor allem im Bereich Sortierung und Aufbereitung jetzt stattgefunden hat. Also vor allem Bauschuttanlagen sind da zurückgegangen. Ja, es ist, glaube ich, kann man festhalten, schwieriger geworden. Also die Situation im Markt, auch wenn sich die Abfallmengen jetzt nicht deutlich verändert haben, dann sieht man doch, dass es ja eine Art Konsolidierung stattfindet. Das heißt also, die Anzahl der Behandlungsanlagen geht zurück. Investitionen werden vielleicht auch nicht mehr getätigt. Also alte Anlagen werden auch stillgelegt, neue Anlagen nicht mehr gebaut. Die Anzahl der Unternehmen geht zurück. Was vielleicht auch mit einer kapitalintensiveren Branche zu tun hat, was wir gerade auch gesagt haben zum Thema KI. Also neue Technologien halten Einzug, es werden neue Qualitätsstandards gefordert und ja, internationale Lieferketten geraten durcheinander. Also all das trägt dazu bei, dass eben weniger Unternehmen auf dem Markt sind. Genau.
2024, der Bericht, der da veröffentlicht worden ist, der stand ja so ein bisschen im Zeichen der damaligen Krisen. Es gab Corona-Krise, Ukraine-Krieg, der ist da neu passiert und es waren Dinge, die natürlich auch viele Wirtschaftsbereiche durcheinander gebracht haben. Sind das, also das, was du gerade beschreibst, dass Anlagen verschwinden und so weiter, noch Nachwirkungen dieser Krisen? Also kann man das in Zusammenhang setzen oder hat das andere Gründe?
Ja, also ich denke, da besteht schon ein Zusammenhang. Das sind jetzt ja natürlich erstmal sehr unterschiedliche Krisen, die stattfinden und oder stattgefunden haben und aktuell auch stattfinden. Das ist das, was ich sagte. Also der Blick auf die Kreislaufwirtschaft hat sich so ein bisschen verschoben, weg von der reinen Umwelt- und Abfalldiskussion und wirklich hin zu einer Thematik der Standort-, Sicherheits- und Industriepolitik. Also es ist kein Nice to have mehr, sondern die Technologien werden oder die Kreislaufwirtschaft nimmt eine ganz essentielle Rolle ein, wenn es darum geht, Resilienz und ja, Rohstoffsicherheit zu gewährleisten. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann aber eben bedingt durch unsicherere Marktbedingungen eben hohe Energiepreise. Wir haben sehr volatile Rohstoffmärkte. Wir sehen ja eine schwache Nachfrage nach Sekundärrohstoffen, vor allem auch Importe von günstigeren Rohstoffen oder Sekundärrohstoffen, vor allem jetzt im Kunststoffbereich, die einfach dazu führen, dass die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ja, auf eine Probe gestellt wird. Denn gerade im privatwirtschaftlichen Bereich müssen die Anlagen natürlich auch müssen schauen, dass sie ökonomisch arbeiten und wenn nicht mehr gewährleistet ist, dass ihre Produkte auch abgenommen werden, dann lohnt es sich für diese Unternehmen eben auch nicht mehr zu investieren.
Ich kann das eigentlich nur unterschreiben. Ich glaube, Es sind natürlich auch Nachwirkungen aus den Krisen, aber aus den Krisen hat die Kreislaufwirtschaft auch viel gelernt. Sie haben ihre Lehren gezogen, sie haben Strategien aufgestellt. Man hat auch bemerkt, wie wichtig, also was für eine kritische Infrastruktur das ist. Und ich glaube, dass die Branche mittlerweile auch robuster aufgestellt ist, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also das Ganze hat auch durchaus etwas Gutes.
Ich finde es ganz spannend, weil, wie gesagt, 2024 stand halt im Zeichen verschiedener Krisen. In diesem Bericht wird auch betont, dass man einen gezielteren Blick auf vielfältige Probleme der Kreislaufwirtschaft werfen möchte. Und Yannick, du zum Beispiel, du hattest jetzt schon einige Beispiele genannt, also zum Beispiel die Preisentwicklung von Rohstoffen, die geringe Bereitschaft zum Einsatz von Sekundärrohstoffen. Es gibt aber noch viel mehr, ne? Also Versicherbarkeit von Recyclinganlagen ist zum Beispiel so ein Stichwort. Verlagerung von Produktionsstätten natürlich auch. Wir haben Anforderungen überhaupt an die Genehmigung und den Betrieb von Recyclinganlagen, die oft auch verhindern, dass schnell neue Anlagen gebaut werden können. Mich würde mal interessieren, was der Grund für diesen Blick war, dass ihr das als Schwerpunktthema herausgesucht habt. Habt ihr aus der Datenlage herausgelesen, okay, das sind gerade Entwicklungen, Trends, die entstehen oder die man ablesen kann? Waren das Dinge, die ihr aus der Industrie vielleicht gehört habt, die an euch herangetragen wurden? Also, woher kommt diese Schwerpunktsetzung für den Bericht?
Ich würde es jetzt gar nicht so sehr als Schwerpunktsetzung sehen. Das ist im Prinzip Teil der Analyse oder Ergebnis der Analyse, die wir in diesem Bericht, aber eben auch in den vorangegangenen Berichten gefahren haben. Und da sieht man einfach, dass Veränderungen stattgefunden haben und dass sich genau die Marktlage an vielen Stellen eben eingetrübt hat. Und das sind natürlich die Stimmen, die uns aus der Branche erreicht haben. Also wenn man jetzt beispielsweise mal ein Beispiel herausgreift, also die Glasproduktion, wenn es um Behälter oder Flachglas geht, da haben wir in den letzten Jahren eben ja, Anlagenschließungen beobachtet. Das hat zum einen zu tun mit weniger Absatzmöglichkeiten, vor allem für Grünglasscherben. Also da sehen wir auch gesellschaftliche Trends, die stattfinden, dass sich ein anderes Konsumverhalten auswirkt, dass die Leute grundsätzlich weniger trinken oder weniger Alkohol trinken, dass eine Verlagerung in PET oder Dosen stattfindet, und dann natürlich andere Länder ganz andere Produktionskosten haben für Glasflaschen, die trotz vielleicht höherer Transportkosten sich dann auswirken und eben die Flaschen hier günstiger machen, als sie in Deutschland hergestellt werden können. Und das ist so ein schleichender Prozess, der stattfindet, dass Anlagen, Kapazitäten abgebaut werden. Und wenn dann beispielsweise in einigen Jahren die Baubranche wieder auflebt und es konjunkturell besser geht und wieder mehr Flachglas benötigt wird, dann kann es eben dazu führen, dass Glashütten fehlen. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt schauen und gegensteuern, dass wir die Anlagen, die es gibt und die neu gebaut werden sollen, dahingehend unterstützen, dass sie auch eine sichere Investitionsgrundlage haben. Und diese Verwerfung, die ich jetzt beschrieben habe, das wurde uns schon so mitgeteilt, dass das wirklich in der jüngeren Geschichte jetzt besonders ist. Also die Kreislaufwirtschaft war immer schon fluktuativ und Schwankungen unterworfen, aber so in den letzten Jahren hat man doch gemerkt, dass der globale Druck, Handelsbeschränkungen, Energieauswirkungen oder Energiepreise massiv dazu geführt haben, dass es hier eine Verschiebung gegeben hat.
Ein anderes Beispiel wäre der Zusammenbruch der Wertschöpfungskette bei den Alltextilien. Also hier haben wir ja auch wieder so eine Situation, die Absatzmärkte sind gar nicht in Deutschland. Wir haben uns darauf verlassen, dass andere Leute, andere Menschen unsere alten Kleider kaufen wollen. Selber kaufen wir aber nur noch Ultra Fast Fashion, also Klamotten mit einem schlechten Qualitätsstandard, dafür umso mehr davon. Ja, und ja, unter dieser Gemengelage sind ja jetzt super viele Alltextilsortierer pleite gegangen. Und auch da wird man noch Lösungen finden müssen.
Ich glaube, man muss aber auch nochmal festhalten, also es ist jetzt nicht nur Schwarzmalerei oder sozusagen die Deutschland verfügt auch nach wie vor über eine sehr leistungsfähige Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Aber wie gesagt, der Blick hat sich ein bisschen eingetrübt und die Lage ist komplexer geworden.
Ich finde auch, als ich die Liste gelesen habe, und wir haben ja einige dieser Punkte schon angesprochen, oder ich sag mal, einige dieser Probleme schon angesprochen, und ihr habt gerade auch noch zwei weitere Beispiele gebracht. Das liest sich so ein bisschen so wie die Highlights auch aus den letzten Jahren dieses Podcasts, weil es sind immer wieder Themen, die auch bei uns aufkommen. Sei es jetzt zum Beispiel Anlagenbrände, ist so ein Thema, was eben auch dann die Versicherung von Anlagen mit sich bringt, ne? Oder auch Ultra-Fast Fashion oder überhaupt Textilrecycling hatten wir auch schon im Podcast. Wir haben Sekundärrohstoffe ist so ein Thema, Rezyklateinsatz ist ein Thema, das kommt immer, immer wieder. Sind das denn Probleme? Ich meine, ihr habt ja die Zahlen dazu betrachtet. Also sind das Probleme, die sich verschärfen? Ist das so eine gleichbleibende Entwicklung oder ist das etwas, wo wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch deutlicher Probleme mitbekommen werden?
Ich probiere es mal. Ich glaube, wir hatten immer schon Probleme in der Kreislaufwirtschaft. Also auch wenn es einen Podcast jetzt schon länger geben würde als 6 Jahre, schon 10 oder 15 Jahre. Ich wette, auch damals hätten wir über Probleme gesprochen, die sich aufgetan haben, Herausforderungen. Ich denke, wir werden auch für die aktuellen Probleme Lösungen finden aber auch natürlich auch neue Probleme dann bekommen. Also ich sehe das jetzt nicht als Einbahnstraße in den Abgrund irgendwie, sondern ich denke, man wird darauf reagieren, man wird neue Regelungen erlassen, neue Absatzmärkte irgendwie finden, sich anpassen. Am Ende war die Kreislaufwirtschaft immer schon End of Pipe, man musste immer damit umgehen, was einem, sagen wir mal, als Zielsetzung vorgegeben wurde, was für Material man bekommen hat, und das wird auch weiterhin geschehen.
Also man kann sicherlich anhand der Zahlen jetzt so ein paar Trends ablesen, auch wenn die natürlich nicht in jedes Detail reingehen. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass in der EU seit 2023 rund 1 Million Tonnen Recyclingkapazitäten im Kunststoffbereich verloren gegangen sind, dann sind das natürlich schon drastische Zahlen. Oder auch wenn man bedenkt, dass die italienischen Kunststoffrecycler auch eine Zeit lang, glaube ich, aufgehört haben zu arbeiten, einfach weil es sich für sie wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat. Grundsätzlich, ob sich das jetzt so fortsetzt, das hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, wie die europäische oder auch die deutsche Politik, welche Rahmenbedingungen da gegeben werden und ob beispielsweise Energiekosten sinken, ob die Bürokratie, also die Genehmigung von Anlagen, der Umbau von Anlagen, ob das im Prinzip so umgestellt wird, dass es wieder attraktiver wird, diese Anlagen aus- und aufzubauen, gerade wenn es eben Anlagenbrände gab, die dazu geführt haben, dass diese verschwinden. Das heißt, wie gesagt, es ist auf Grundlage der Zahlen kann man so ein paar Trends ablesen, aber ich tue mich jetzt schwer zu sagen, ob sich das tatsächlich so oder anders fortsetzen wird.
Aber einen wichtigen Aspekt hast du gerade genannt. Ich denke mal, kurzfristig sollten wir nicht damit rechnen, dass die Energiepreise maßgeblich sinken. Ich denke mal, das ist ein stetiger Weg, dass energieintensive Verfahren es in Zukunft schwerer haben werden.
Wenn man die deutsche Kreislaufwirtschaft mal betrachtet, war die eigentlich ja schon immer sehr stark darin, im Anlagenbau, im Maschinenbau, im Handel mit Sekundärrohstoffen, das waren ja immer so herausragende Merkmale. Wir haben natürlich immer deutlicheren internationalen Wettbewerb auch. Ist das auch so ein Punkt, den ihr betrachtet habt? Weil, Yannick, du hattest zum Beispiel gerade auch die EU natürlich angesprochen. Man kann Deutschland jetzt ja auch nicht einzeln und abgetrennt vom europäischen oder globalen Markt betrachten. Aber kann man diesen Wettbewerbsdruck auch ablesen?
Der weltweite Markt für Kreislaufwirtschaftsgüter ist wachsend. Also seit 2010 beobachten wir da im Prinzip ein kontinuierliches Wachstum um 1,5% pro Jahr. In 2024 wurden Waren im Gesamtwert von 190 Milliarden Dollar exportiert. Und USA ist da auf jeden Fall der Exportweltmeister, aber Deutschland ist da nach den USA auf dem zweiten Platz. Das heißt, Deutschland mit rund 19 Milliarden US-Dollar hat eine ganz gewichtige Rolle im internationalen Export von Kreislaufwirtschaftsgütern. Das sind sowohl Technologien, also Anlagenbau, aber eben auch Rohstoffe. Dazu muss man aber sagen, oder da beobachten wir, dass vor allem das chinesische Exportvolumen sich seit 2010 verdreifacht hat, also durchschnittlich 7,7% pro Jahr gewachsen ist. Und da sehen wir im Prinzip, dass stark oder mitunter stark subventionierte Wettbewerber aus Asien auch auf den Markt drängen. Und das zeigt sich eben auch im Marktsegment Technik für die Abfallwirtschaft, was so Fahrzeuge, Anlagentechnik, Sammel- und Transportbehälter beinhaltet. Das wird ganz maßgeblich durch China getrieben. Und weltweit betrachtet ist China bei der Fahrzeugtechnik mit 65% der globalen Exporte verantwortlich oder dafür verantwortlich. Und Deutschland Bei der Anlagentechnik ist es so, dass China auf dem ersten Platz ist mit 4,6 Milliarden US-Dollar und Deutschland jetzt auf dem zweiten Platz mit 3,4 Milliarden US-Dollar. 2010 sah das noch anders aus. Da war Deutschland noch auf dem ersten Platz. Das heißt, wir sehen ganz klar, die Wettbewerbssituation global verändert sich und ja, auch Deutschland importiert eben viele Waren, auch mittlerweile Anlagen aus China. Hinzu kommt auf der anderen Seite für den Export, also für den deutschen Export, dass Märkte eben weniger zugänglich werden, dass viele Märkte mittlerweile national beliefert werden, beispielsweise Russland, Indien oder China. Hinzu kommen Handelskonflikte, die unberechenbar sind für die Wirtschaft ja allgemein. Genau, also das ist so ein bisschen der Wettbewerbsdruck, der global besteht. Aber natürlich gibt es auch europäische Aspekte oder europäische Politik, die Import und Export sehr stark beeinflusst oder auch Investitionen. Das ist natürlich der Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren. Das sind die Energiepreise und die Standortkosten auch.
Bleiben wir ganz kurz an dem letzten Punkt, den du gesagt hast. Also es geht ja jetzt im Prinzip, wenn man das zusammenfasst, dann um regulatorische Rahmenbedingungen, dass wir eben einen Markt schaffen können, in dem Unternehmen wachsen können, in dem auch Innovationen möglich sind. Und das ist ja im Prinzip dann so ein Bereich, in den wir hinwollen. Wie steht es denn um regulatorische Rahmenbedingungen? Im Bericht 2024 waren die noch genannt als zentrales Hindernis. Hat sich da etwas getan? Gibt es weiterhin regulatorische Lücken, also zum Beispiel Recyclingquoten oder auch, du hast das Thema Exporte angesprochen, oder hat sich da schon einiges getan?
Also die Rechtsprechung ist eine grundsätzlich erstmal eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die ja mit dem auf dem Markt befindlichen Produkten sich auch darauf einstellen muss. Also Stichwort sind hier Gerätebatterien oder auch Lachgaskartuschen. Das sind sicherlich Dinge, die wir so in den letzten Jahren beobachtet haben, die zu Herausforderungen geführt haben. Wenn man über neue Regulatorik spricht, da muss man natürlich auch immer fragen, tut das Not? Werden vielleicht auch Märkte reguliert, die bereits gut funktionieren? Bringt man da vielleicht auch irgendwie neue Hindernisse ein? Also grundsätzlich, wenn man das vielleicht auch nochmal an so ein, zwei Beispielen festmacht, eine große Lücke haben wir jetzt im Bericht nochmal identifiziert, was das Ende der Abfalleigenschaft betrifft. Also dass es eben vor allem bei Ersatzbaustoffen oder auch bei Altpapier oder bei Kunststoffen manchmal rechtlich nicht eindeutig geregelt ist, wann ein Recyclingmaterial tatsächlich als Produkt gilt. Auch wenn dieses Material eben Produktqualität hat, wird es weiterhin als Abfall behandelt. Und das führt natürlich mit allen Genehmigungs- und Dokumentations- und Haftungsfolgen eben dazu, dass dieses Produkt nicht in den Kreislauf zurückgeführt werden kann oder nur unter ja, schwierigen Voraussetzungen. Eine zweite große Lücke sind vielleicht auch Recyclingquoten. Ja, vielleicht ist es keine Lücke, also oder ein zweites Thema sind die
Ich wollte gerade
Recyclingquoten.
sagen, das ist ein kontinuierliches Diskussionsthema.
Genau. Genau, es gibt festgelegte Sammel- und Recyclingziele, aber tatsächlich keine verbindlichen Vorgaben, wie die tatsächlich dann in den Einsatz kommen sollen, wie sie in die Produkte reinkommen. Und das führt dazu, dass Anlagen oder dass Betreiber von Anlagen keine Rechtssicherheit oder keine Investitionssicherheit haben, ob sie in eine Anlage investieren, weil sie nicht wissen, ob dieses Produkt am Ende dann auch wirklich abgenommen wird. Also es besteht dann keine verpflichtende Nachfrage. Und das ist, denke ich, ein Hebel oder eine verbindliche Rezyklateinsatzquote, das wurde sicherlich auch schon häufiger besprochen, wäre ein zentraler Hebel, um Investitionen abzusichern.
Ja, genau, absolut. Ja, das Thema Unsicherheit gerade bei Investitionsmaßnahmen, das hatten wir auch schon öfter besprochen, das haben wir auch aus Berichten von Anlagenbetreibern und so weiter gehört, dass das eben auch ein zentrales Thema ist, mit dem man sich immer wieder beschäftigt. Ich würde gerne einen Punkt mal weitergehen, da geht es auch um Investitionen und das ist der gesamte Bereich Digitalisierung. Wir haben, also gerade die technologische Entwicklung der letzten Jahre ist wahnsinnig schnell, wenn wir mal zurückgucken und gerade bei dem, was ich will jetzt gar nicht so sehr auf Anlagenbetreiber gehen, sondern eigentlich alle Akteure der Kreislaufwirtschaft mittlerweile an digitalen Investitionen tätigen müssen, ist halt auch immens. Wir haben Bereiche wie Blockchain, wir haben Internet of Things, KI natürlich das aktuell große Trendthema. Wie seht ihr das? Also wo steht Deutschland erstmal bei diesem Thema, aber wie seht ihr auch so Aktivitäten aus der Branche? Was sind gerade so die wichtigsten Trends?
Also ich kann einmal anfangen. Der Statusbericht zeigt nochmal, dass die Branche bei Digitalisierung, KI und datenbasierter Steuerung schon weiter ist, als man vielleicht vermuten würde. Ich gehe jetzt mal ein auf zwei Punkte. Einmal das Thema Internet of Things. Sensorik wird hier bereits breit genutzt, also beispielsweise Füllstandssensorik, Temperatur- und Brandfrüherkennung oder zur Zustandsüberwachung von Anlagen oder auch zur Auslegung von Touren und Logistikoptimierung. Da kann man einiges an Energie, an Kosten und an Emissionen sparen. Das ist noch nicht flächendeckend ausgerollt, weil wir auch sehen, dass die Kreislaufwirtschaft doch eher in klassischer Weise, sag ich mal, die Versorgungs- oder die Entsorgungssicherheit durch die Abfallsammlung sicherstellt und da vielleicht auch die ganze On-Demand-Thematik noch nicht in den Kommunen so weit ausgeführt ist. Das heißt, da gibt es noch Ausbaupotenzial. Das Thema Blockchain spielt aktuell auch noch eher eine untergeordnete Rolle. Es ist ja nochmal dafür da, also Materialströme zu sichern, also Herkunft, Zusammensetzung, also quasi fälschungssicher zu dokumentieren. Da gibt es einige Pilotprojekte zur Nachverfolgung dieser Stoffströme, aber ein flächendeckender Einsatz ist hier auch noch nicht erreicht. Das hat mit dem Implementierungsaufwand zu tun. Das sind aber auch fehlende Standards und häufig unklare regulatorische Anforderungen. Aber es wird in Zukunft natürlich immer wichtiger im Hinblick auf die Abfallverbringungsverordnung oder auch Rezyklateinsatzquoten, um das nachzuvollziehen, dass diese Technologien Einzug halten. Also es ist klar, dass um eine Circular Economy vergleichbar zu machen, braucht es standardisierte Schnittstellen. Also es bedarf offener Hersteller- und plattformunabhängiger Standards, sodass Anlagen und vielleicht auch mal Produkte miteinander kommunizieren können und sozusagen eine Vernetzung über System- und Ebenengrenzen hinweg stattfinden kann. Und da gibt es auch schon solche Standards, die in die Umsetzung gehen und die es ermöglichen, Maschinendaten herstellerübergreifend auszuwerten und zu interpretieren. Und das ist eben auch eine Grundlage, um dann die digitalen Produktpässe umsetzbar zu machen. Also und da bedarf es natürlich der europäischen Gesetzgebung, also europäische Datenräume schaffen im Prinzip den Rahmen für einen unternehmensübergreifenden Datenaustausch und die Material- und Gebäudepässe oder Produktpässe dann auch, die ermöglichen dann auch zirkuläre Entscheidungen zunehmend treffen zu können.
Genau, wie eingangs schon erwähnt, ist KI ja ein Riesentrendthema, was ja in verschiedensten Formen ja auch irgendwie Einzug erhält. Man spricht ja immer von KI und man weiß gar nicht, wo hört Algorithmus auf, wo fängt KI an, ist es eigentlich ein Sprachmodell oder etwas ganz anderes? Es wird ja alles so ein bisschen durchmischt, deswegen kann man auch wirklich relativ leicht behaupten, dass das überall eingesetzt wird. Und da würde ich sagen, ja, bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgern, da gibt es natürlich auch große datenschutzrechtliche Hemmnisse oder auch, was so die Risikoprofile betrifft. Aber auch wenn es nur der Chatbot ist, der wirklich schon mal kompetent Auskunft geben kann und nicht so wie die Chatbots vor 5, 6, 7 Jahren, wo man sich einfach froh ist, wenn man beim nächsten Menschen landet. Hier sind wir ja auch schon sehr viel weiter und das findet auch schon mittlerweile flächig Einsatz bei den kommunalen Unternehmen und bei den Anlagenbauern. Da ist es ja wirklich eine stetige Entwicklung von halt eben Algorithmen, wie man es damals noch genannt hat, jetzt hin, dass sie immer besser werden, dass sie selbstlernend sind. Also ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, auch wenn wahrscheinlich Deutschland an sich jetzt bei der KI jetzt keine große Rolle spielt. Ich meine, da übernehmen wir das, was die Amerikaner da irgendwie produzieren. Aber wie gesagt, das Einbringen in neue Produkte bei der Kreislaufwirtschaft, das sieht man, glaube ich, ganz gut, dass das funktioniert. Das sieht man auch, wenn man die Anzahl der Startups irgendwie sich ansieht, welche Themen die adressieren, dann sieht man hier eine sehr große Technologieoffenheit gegenüber in diesem Feld.
Ich meine, Niklas, bei Infa, also deinem Arbeitgeber habt ihr ja auch diese Schnittstelle zur Praxis, ne? Sind das denn, also die Themen, die wir auch besprechen oder die jetzt auch im Statusbericht so vorkommen, deckt sich das auch mit dem, was du aus der Praxis hörst oder woran gearbeitet wird?
Ja, auf jeden Fall. Also unsere Kunden sind ja hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen Entsorger und alle Probleme der Kreislaufwirtschaft sind ja auch deren Probleme. Und wenn es nur darum geht, dass die gesammelten Abfälle ja irgendwie auch an die Privatwirtschaft dann absteuern müssen und deswegen da auch mit in einem Boot sitzen. Also eigentlich alles, was wir hier besprochen haben, ob steigende Energiekosten und damit natürlich auch steigende Sammelkosten für die Abfallfahrzeuge, fehlende Absatzmärkte, zusammenbrechende Lieferketten oder Entsorgungsketten, Einsatz von neuen Technologien, all das ist auch für unsere Kunden sehr relevant.
Mich würde jetzt noch interessieren, also ich habe jetzt noch zwei Fragen und ich beginne, bevor wir mal so abschließend vielleicht ein Fazit ziehen oder mal einen Ausblick geben, würde mich noch die EU-Perspektive interessieren. Das haben die Berichte der Vergangenheit auch gezeigt, es gab immer wieder unterschiedliche Umsetzungsstände der Kreislaufwirtschaft in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Zum Beispiel 2018 in dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass zum Beispiel nur dass Probleme bei der Umsetzung des 50% Recycling-Ziels für Siedlungsabfälle gibt, wenn man mal die EU-Staaten miteinander vergleicht. Wie sieht das denn aktuell aus? Also wie ist die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft aktuell in den EU-Mitgliedstaaten? Nähert man sich an oder ist man weiterhin voneinander entfernt?
Also auch dieses Mal kann man, oder müssen wir sagen, die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in der EU bietet erstmal ein sehr gemischtes Bild. Auf der einen Seite ist die EU so ambitioniert wie nie zuvor, mit dem Green Deal, mit dem Circular Economy Act, der Abfallrahmenrichtlinie, neue Abfallverbringungsverordnungen oder auch neue Verpackungsregeln. Also der normative Anspruch ist hier sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite zeigt der Bericht aber auch wieder, dass die Umsetzung in den Mitgliedstaaten stark auseinanderläuft. Und das ist jetzt auch nichts, was sich innerhalb der letzten Jahre sonderlich verändert hat, einfach weil damit auch Investitionen verbunden sind, die oder Entwicklungen verbunden sind, die sich nicht innerhalb von wenigen Jahren aufheben lassen. Wir sehen, dass in einigen Ländern eben sehr, sehr gute ausgebaute Sammel- und Recycling-Infrastrukturen bestehen. In vielen Ländern oder ja, in vielen Mitgliedstaaten ist es aber schon auch noch so, dass die Deponierung dominiert. Also dass im Prinzip ein großer Anteil der Abfälle noch auf Deponien unbehandelt gebracht werden, dass die getrennte Sammlung vor allem im Bioabfallbereich noch nicht umgesetzt ist und dadurch die Recyclingquoten auch deutlich hinter den EU-Zielen zurückbleiben. Das liegt vor allem daran, dass ja, es in vielen Ländern immer noch an Infrastruktur, auch an den administrativen Kapazitäten und klaren Zuständigkeiten fehlt. Und genau, das hat sich im Prinzip nicht sonderlich verändert. Wenn wir das vielleicht mal an dem Beispiel der Deponierung ausmachen, da haben wir jetzt auch in einer anderen Studie, wo es um die Methanemissionen aus Deponien ging, untersucht, wie die Umsetzung des Deponieverbots erfolgt und anhand von Szenarien geschaut, wie sich das auf die CO2-Emissionen auswirkt. Und selbst wenn wir jetzt bis 2050 mit dem Deponierungsniveau von 2022 so weitermachen würden, dann würden wir 1,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausstoßen, wobei 37% dieser Emissionen erst nach 2050 entstehen. Also die Deponierung hat eben sehr, sehr langfristige Wirkung, da immer noch ein Abbau dieser organischen Substanz stattfindet. Das heißt, wenn man jetzt es schaffen würde, die Deponierung bis 2030 oder 2040 auf 10% zu limitieren, dann könnte man hier tatsächlich über 50% der Emissionen einsparen. Und laut dieser Studie sieht es so aus, dass Frankreich und Italien beispielsweise diese Ziele erreichen könnten, während eben Griechenland, Portugal, Rumänien, Spanien oder auch Tschechien hier nicht auf dem Zielerreichungspfad sind. Also will sagen, worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich spezielle Themenbereiche anguckt, es eben sehr unterschiedliche Umsetzungsstände gibt. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass ein Ländervergleich sehr, sehr schwierig ist, was mit einer großen Datenunsicherheit zu tun hat. Also sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene werden Daten unterschiedlich erfasst, Abfallarten werden unterschiedlich abgegrenzt, teilweise liegen auch keine Informationen zu den verwendeten Technologien vor oder sind uneinheitlich und lückenhaft. Historische Abfalldaten fehlen. Das heißt, das Ganze macht es sehr, sehr schwierig, eine Aussage oder auch einen Ländervergleich auf EU-Ebene zu ziehen. Ein Parameter, den man sich angucken könnte, wäre jetzt nochmal die Circular Material Use Rate, die ja besagt, wie hoch der Anteil von Sekundärrohstoffen am gesamten Materialverbrauch eines Landes ist. Da haben wir jetzt einen EU-Durchschnitt von 12,2%. Deutschland hat sich verbessert auf 14,8%. Aber einige süd- und osteuropäische Mitgliedstaaten vor allem liegen deutlich unter dem Schnitt. Also jetzt Portugal meinetwegen mit 3% oder auch Polen mit 7,7%. Was auch auf das, was ich gerade schon sagte, auf hohe Deponierungsquoten zurückzuführen ist oder fehlende Sortier- und Recyclinginfrastruktur. Das Ziel ist ambitioniert. Bis 2030 soll die Circular Material Use Rate verdoppelt werden. Das heißt, hier müssen die Mitgliedstaaten noch ihre Hausaufgaben machen.
Ja, das sind 4 Jahre. Also da ist ja einiges zu tun dann. Okay, da würde ich gerne als daran anschließen, und zwar als letzte Frage, und vielleicht können wir dann das Thema zum Statusbericht so ein bisschen rund machen. Wenn man den Statusbericht liest, und an dieser Stelle nochmal kann ich das nur empfehlen, das einmal zu tun, dann ist die letzte Zwischenüberschrift vor dem Glossar: Die Kreislaufwirtschaft steht tatsächlich an einem Scheidepunkt. Und was dieser Scheidepunkt ist, darüber haben wir schon gesprochen, ne? Also dass Anlagenkapazitäten reduziert werden, dass Sekundärrohstoffe nicht entsprechend bereitgestellt und eingesetzt werden, etc. etc. Wie entscheiden wir uns an so einem Scheidepunkt für den richtigen oder besseren Weg? Was ist zu tun?
Im Grunde genommen betrifft das einmal die regulatorische Ebene, also das, was wir auch schon gesagt haben, im Prinzip praxistaugliche End-of-Waste-Regeln festzulegen, sodass Sekundärrohstoffe auch rechtssicher gehandelt und wieder eingesetzt werden können. Das geht auch einher mit einer Rezyklateinsatzquote, mit einer verpflichtenden, sodass wir hier wirklich die Nachfrage auch steigern können. Und da, das ist auch ein alter Hut, würde ich mal sagen, das Thema öffentliche Beschaffung stärker in den Fokus zu nehmen. Also dass die öffentlichen Unternehmen eben viel stärker hier in die Vorbildfunktion gehen, um dann auch diese Nachfrage durch entsprechende Bestellungen zu stärken. Neben der regulatorischen Ebene, die ich gerade schon beschrieben habe, ist dann sicherlich auch nochmal die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Thema, weil nur wenn Wertstoffe auch getrennt werden, so dass sie recycelt werden können, kann eine Kreislaufwirtschaft funktionieren und Produkte hochwertig oder Abfälle hochwertig recycelt werden. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema, was auch häufig ein bisschen zu kurz kommt, dass wir alle gemeinschaftlich Sorge dafür tragen müssen, dass die Kreislaufwirtschaft funktioniert. Und das sind natürlich zum einen die Bürgerinnen und Bürger, aber das sind dann auch die Kommunikation zwischen Herstellern und der Recyclingwirtschaft, dass bei der Produktentwicklung schon mitgedacht wird, wie ein Produkt am Ende auch recycelt werden kann. Da muss ein viel stärkerer Austausch stattfinden zwischen Herstellern und Entsorgern, denn wie Niklas auch schon gesagt hat, wir sind häufig End of Pipe oder die Kreislaufwirtschaft ist häufig End of Pipe und muss sich dann damit beschäftigen, was vornherein gesteckt wurde. Und das geht sich häufig nicht so gut aus. Vielleicht muss man auch über eine andere Nutzung von Produkten nachdenken. Weniger das Besitzen von Produkten hin zu des Products as a Service, also dass weniger Eigentumsverhältnisse da im Vordergrund schon stehen, sondern eher die Nutzung des Produktes vor allem im Fokus steht.
Also ein wichtiger Punkt ist natürlich die Investitionssicherheit. Also die Baukosten sind in den gesamten oder in den letzten Jahren ja extrem stark gestiegen, hat ja jeder mitbekommen. Und das wirkt sich natürlich auch negativ auf irgendwelche Pläne aus. Und wenn dann noch nicht mehr, sagen wir mal, die Vorausschau irgendwie Sicherheit gibt, dass dann die jetzt schon sehr hohen Investitionen dann auch sicher getätigt werden können und das Ganze nachher wirtschaftlich laufen kann, ist das natürlich ein Riesenhemmnis. Also hinsichtlich dieser Perspektive muss definitiv eine Art von Investitionssicherheit gegeben werden.
Alle Punkte, die wir angesprochen haben, sind natürlich im Bericht nochmal tiefer dargestellt und auch interpretiert. Ist natürlich wenig verwunderlich, wenn man mal darauf schaut, dass der Bericht hier insgesamt 247 Seiten lang ist. Deswegen sage ich die ganze Zeit, vielleicht einmal selber reingucken und sich rausziehen, was einen wirklich interessiert. Allerdings kommt der Statusbericht pünktlich zum Vorfeld der IFAD Munich 2026, die vom 4. bis 7. Mai stattfindet. Und deswegen ist diese Folge auch früher veröffentlicht worden. Mich würde jetzt abschließend nochmal zu diesem Gespräch interessieren. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die weiterführende Fragen haben oder vielleicht nochmal das eine oder andere im Detail diskutieren möchten, gibt es auf der IFAD Möglichkeiten, das zu tun? Habt ihr etwas dazu geplant? Gibt es Vorträge oder wie sieht das Programm dann dazu aus?
Absolut. Also wir werden mit Prognos auf einem Stand vertreten sein. Wir sind an dem ITAD-Gemeinschaftsstand. Da kann ich auch gleich den Hinweis geben. Also in Halle A4, Stand 339.
A4 da sind 339, wir vor Ort. Okay. Jetzt notieren.
Genau. Da sind wir vor Ort und freuen uns über tiefergehende, weitergehende Gespräche zu den Themen. Und es ist geplant, auch am Donnerstagnachmittag um 13.30 Uhr auf der Orange Stage einen Vortrag zu dem Thema. Das heißt, wir sind sowohl persönlich, stehen wir für Fragen zur Verfügung, als auch nochmal auf der Bühne mit einem Vortrag zu dem Thema.
Ja, dann kann ich ja zum Abschluss diese Stelle noch kurz für Eigenwerbung nutzen, weil die DGAW ist natürlich auch vor Ort. Wie sollte es anders sein? Und wenn es da Fragen gibt zu Themen, gerne aus dem Statusbericht, weil es deckt sich ja auch viel mit Themen, die wir auch im Podcast schon mal besprochen haben, dann sehr, sehr gerne einfach mal vorbeikommen, sich an den Stand stellen für eine Tasse Kaffee und dann kann man ja über tiefergehende Themen und Details noch sprechen. Ja, dann Yannick und Niklas, ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich für die Teilnahme. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde den Statusbericht, den ich ja schon durchlesen durfte, wahnsinnig spannend und vor allem auch Entwicklung daraus abzulesen. Und ich freue mich auf den nächsten Bericht, um mal zu gucken, was sich bis dahin getan hat. Aber für heute an euch beide, Yannick, Niklas, vielen Dank für eure Teilnahme.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Plattform und genau, gerne den Bericht lesen.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.